nicht alle dieses Programm bekommen, haben von daher auch die Themen gelesen. Trotzdem möchte ich die noch einmal wiederholen. Heute Abend ist die Frage, eben Verteidigung des Glaubens, Wahrheit oder Lüge, was, um was geht es dabei eigentlich? Da beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, was heißt Apologetik eigentlich, was ist das, wie funktioniert und arbeitet Apologetik, Arbeitsweisen, Methoden der Apologetik und auch das Ziel der Apologetik. Dann wollen wir uns darüber hinaus mit einiger grundsätzlicher Literatur auseinandersetzen. Da habe ich hier vorne schon einen Stapel Bücher mitgebracht. Und da möchte ich Ihnen verschiedene, nicht alle, es gibt viel mehr, als ich hier mitgebracht habe, apologetische Bücher vorstellen, die Sie selbst einmal herausnehmen können oder sich auch anschaffen können, wenn Sie für die ein oder andere Frage Interesse haben. Wie gesagt, zu den einzelnen Themen, beispielsweise das nächste Mal kommt dann das Thema Glauben dran. Ist der Glaube eine minderwertige Form des Wissens? Manches Mal werden Sie in Gesprächen sicherlich schon die Meinung gehört haben, ja, du glaubst ja nur, aber ich will mich in meinem Leben nur auf festes Wissen verlassen. Alles andere, das hält doch nicht auf die Dauer. Und ist denn der Glaube nur ein minderwertiges Wissen? Ich will mich nur auf sicheres Wissen und nicht auf den wahren Glauben verlassen. Wie kann ein Christ darauf antworten? Über die Struktur, über die Funktion des Wissens und über den Vergleich zwischen Wissen und Glauben. Gibt es da einen Unterschied? Wo drin liegt dieser Unterschied? Wie können wir uns selbst da eine Antwort geben und anderen Menschen? Und dann werde ich zu diesen Themen noch spezielle Literatur vorstellen, wo Sie dann im Einzelnen nachlesen können. Der dritte Abend wird sich mit der Frage nach Gott beschäftigen. Ich stelle vor, wie der Atheismus argumentiert, was für Argumente werden von Menschen vorgebracht, die sich als Atheisten bezeichnen. Und da werden wir sehen, dass es unterschiedliche Formen des Atheismus gibt und dahinter sich verschiedene Argumente verbergen, aus denen Menschen den Glauben an Gott ablehnen. Denn das ist das Wort Atheismus, also ohne Gott. Theismus, Gott und Atheismus ohne Gott. Dann werden wir uns in einer fünften Lektion mit den Religionen beschäftigen. Wie können Christen angesichts der zahlreichen Religionen in dieser Welt überhaupt noch behaupten, dass sie den einzigen Weg zu Gott hätten? Ist das nicht eigentlich ignorant? Heute in einer Zeit, in der beispielsweise an den Universitäten die Lehrstühle für Apologetik schlichtweg gar nicht mehr existieren, weil man keine Verteidigung des Glaubens unternehmen will, sondern man will Dialog. Dialog mit anderen Konfessionen, mit anderen Weltanschauungen und mit anderen Religionen. Und die Grundlage dieses Dialogs ist, wir stehen alle auf derselben Stufe, wir haben alle dieselben Erlebnisse eines urreligiösen Bedürfnisses der Menschen und deshalb sind letztendlich alle Religionen führen zum selben Ziel, zur Einheit mit Gott. Darum wollen wir uns mit auseinandersetzen. Ist das tatsächlich so? Oder gibt es da Unterschiede zwischen den Religionen? Führen alle Religionen zu Gott oder ist am christlichen Glauben etwas Besonderes daran? Sie können sicherlich schon raten, dass ich zu dem Ergebnis kommen werde, dass es etwas Besonderes gibt. Aber gespannt können Sie darauf sein, wie ich dahin komme, beziehungsweise welche Gründe wir dafür anführen können. Dann werden wir uns in einer nächsten Frage mit der Welt beschäftigen. Wir gehen eben langsam vor mit der Grundlage Glauben, Gott, Religion und jetzt mit der Welt. Wie ist die Welt entstanden? Wie begründet sich der Evolutionismus, denn heute ist die Evolutionstheorie die verbreitetste Theorie, wenn man Informationen haben will, wie das menschliche Leben oder überhaupt das Leben auf diesem Planeten entstanden ist. Da merken wir da und dort, wenn wir die aktuelle Diskussion verfolgen, dass es einige Schwierigkeiten gibt bei dem Erklärungsmodell der Evolution. So beliebt und so verbreitet es ist, umso genauso viele verschiedene Ansätze gibt es, um den Mechanismus der Evolution glaubwürdig zu erklären. Gerade vor der letzten Woche, ich glaube es war im Geo, wenn ich mich recht entsinne, gab es einen Artikel über eben die Entstehung der Baupläne der Körper und da wurde gesagt, dass auf einen Schlag ganz plötzlich innerhalb von wenigen tausend Jahren alle Baupläne der Körper entstanden sind. Wobei man doch noch vor ein paar Jahren fest davon ausgegangen ist, dass sich das langsam alles Stück für Stück entwickelt hätte, bis zu der Verschiedenheit, die wir heute haben. Nur man das Problem nicht zu lösen wusste, wie sind die Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Lebewesen zu erklären. Damit wollen wir uns in der fünften Lektion beschäftigen, mit in der Auseinandersetzung des Versuches einer umfassenden Welterklärung, denn zwischenzeitlich wird Evolution nicht nur benutzt, um die Entstehung des Lebens zu erklären, sondern um überhaupt das Zusammenleben der Menschen miteinander zu erklären. Evolution gibt es genauso in der Gesellschaftswissenschaft, beispielsweise in der Religionswissenschaft wird evolutionistisch versucht zu erklären, wie nun eine Religion aus der anderen entstanden ist. Und je nach Meinung, die einen gehen davon aus, dass es zuerst eine Art Polytheismus gab, viele Götter und hinterher man sich darauf geeinigt hat, es gibt einen Gott. Andere gehen davon aus, es gab ursprünglich einen Gott und dann haben sich die verschiedenen Eigenschaften dieses Gottes verselbstständigt und sie wurden mit Namen von anderen Göttern benannt. Wir werden uns damit auseinandersetzen. Was hat der Evolutionismus in diesem Zusammenhang zu sagen? Und dann werden wir uns in der vorletzten Stunde mit der Bibel auseinandersetzen. Erst einmal kennenlernen, wie wird heute an den meisten staatlichen theologischen Fakultäten Bibelauslegung betrieben, welche Methoden finden dort Anwendung, wie sind diese entstanden und wir werden uns damit auseinandersetzen, sind diese Methoden sachgemäß richtig? Ich rede insbesondere von der sogenannten historisch-kritischen Bibelauslegung mit ihren verschiedenen Unterkategorien und wir werden versuchen, dann Entgegnungen und Gründe für die Zuverlässigkeit, auch die historische Zuverlässigkeit der Bibel zu finden. Den letzten Abend habe ich dann schon vorgestellt. Ich möchte wieder Zeit lassen für eine kurze Rückfrage, wenn jemand die hat, wenn jemand noch etwas genauer wissen möchte zu den Abenden. Besteht jetzt auch die Möglichkeit. Wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir heute einsteigen mit dem, was Apologetik überhaupt ist. Und da interessiert es mich zu Anfang, Ihre Erwartungen von diesem Kurs zu hören. Was erwarten Sie davon? Was wissen Sie bisher von Apologetik? Haben Sie da ganz konkrete Fragen, wo Sie denken, die sollten angesprochen werden? Kennen Sie andere Menschen, die diese Fragen haben, mit denen Sie zu tun haben? Oder finden Sie es einfach spannend, sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, einmal etwas das Denken einzuüben und hinterher selbst in diesem Bereich weiterzuarbeiten? Vielleicht kommen Sie auch hierher und denken sich, nun dem will ich einmal eine Falle stellen, will mal sehen, ob der sich da wirklich gut auskennt. Oder vielleicht denken Sie sich, das mit dem christlichen Glauben, das haut doch vorne und hinten nicht hin. Und jetzt möchten Sie noch eine letzte Bestätigung dafür haben, ob das tatsächlich so ist. Wäre ja auch möglich. Aber mich interessiert, mit was für einer Erwartung sind Sie hierher gekommen? Was wollen Sie gerne, dass in diesem Abend drankommt? Was für Erwartungen haben Sie? Oder was für Befürchtungen vielleicht auch? Obwohl das hier weniger der Fall sein wird, dass Sie alle freiwillig hier sind. Ne? Ja. Noch sind alle etwas neu hier, habe ich den Eindruck, und wagen nicht so richtig, sich zu äußern. Aber das können Sie ruhig. Ich denke, es wird Sie niemand hier auffressen oder auslachen oder so etwas. Oder muss ich darauf schließen, dass Sie alle hierher gekommen sind, weil es halt heute Abend im Fernsehen nichts Besseres gibt? Wahrscheinlich auch nicht. Aber gut, wir werden vielleicht im persönlichen Gespräch noch darauf kommen. Das Wort Apologetik wird abgeleitet von dem griechischen Apologeia bzw. von Apologia im Lateinischen und bezeichnet ursprünglich eine vor Gericht abgehaltene Verteidigungsrede. Unter Apologetik im engeren Sinne verstehen wir die Verteidigung des christlichen Glaubens gegenüber Anfragen durch Zweifel, durch andere Religionen und Weltanschauungen und so weiter. Theologen definierten in diesem Jahrhundert die Apologetik als Disziplin vom Grunde der christlichen Religion oder als wissenschaftlicher Nachweis der Göttlichkeit des Christentums oder als Wissenschaft von der Verteidigung absoluter Wahrheiten. Da merken wir, da wird also ein sehr hohes Niveau angeschlagen. Da sieht es fast so aus, als ob es hier eine Lehre gibt, mit der man hundertprozentig nachweisen kann, christlicher Glaube ist die einzig vernünftige, einzig mögliche Art, überhaupt hier zu leben, überhaupt die Welt zu verstehen. Wir werden im Einzelnen noch nachzuprüfen haben, ob das tatsächlich so möglich ist. Apologetik erscheint als ein Aspekt in allen Bereichen des theologischen Denkens und kirchlichen Handelns. Eigentlich kann es nämlich gar nichts geben ohne Apologetik, weil da, wo beispielsweise ein Mensch getauft wird, ist das schon, hat das schon, erst einmal wird das von anderen Leuten betrachtet, angegriffen oder akzeptiert. Wir bringen eine Lehre vor, warum wir meinen, dass ein Mensch getauft werden müsse oder nicht. Und diese Lehre ist in einer gewissen Art und Weise schon Apologetik. Denn da versuchen wir, einem anderen Menschen verständlich zu machen, warum wir so etwas tun. Wir verteidigen unseren Glauben und unsere Position. Wenn wir Apologetik betreiben, dann tun wir das aber auch immer im Blick auf eine bestimmte andere Position. Und zwar, das heißt, einen konkreten Menschen, mit dem wir zu tun haben, oder eine bestimmte Weltanschauung oder Lehre, mit der wir es zu tun haben. Wir wollen, nachdem wir uns etwas jetzt Gedanken gemacht haben, was Apologetik als Wort bedeutet, uns damit beschäftigen, wie Apologetik arbeitet. Wie geht das also Stück für Stück vor? Komme ich da jetzt hin und stelle mich in Lemgo auf die Straße und passe einfach irgendeinen Menschen dort ab und sage ihm, ihn möchte ich jetzt den Glauben erklären und verteidigen. Haben Sie irgendwelche Einwände oder wollen Sie gleich Christ werden? Und vielleicht sind dann manche ganz erschreckt und sagen, dass sie ja schon Christen sind. Und dann besteht schon die erste Schwierigkeit, nämlich, was bedeutet Christsein überhaupt? Und da fängt schon die Erklärung an. Wir sehen, Apologetik braucht als Grundlage, als Voraussetzung immer eine ganz konkrete Situation. Apologetik entsteht normalerweise nicht in der Studierstube, dass ich mich einschließe irgendwo in einen kleinen Turm auf dem Lande und mir überlege, was könnten die Menschen über den Glauben denken, sondern Apologetik entsteht aus dem täglichen Leben. Das heißt, ich begegne irgendeinem Gesprächspartner oder ich erinnere mich daran, dass ich irgendjemandem begegnet bin und weiß, dass der eben nicht mit allem einverstanden war, was ich geglaubt habe und als Glauben vorbringe. Dann überlege ich mir, welche Fragen, Zweifel und weltanschauliche Strömungen stecken wohl dahinter. Apologetik kann auch da beginnen, wo ich selbst diese Fragen habe und mich damit auseinandersetze. Stimmt das überhaupt, was ich glaube, beziehungsweise stimmt das überhaupt, was ich glauben will? Wenn ich gute Apologetik betreiben will, ist das allerdings nur der Ausgangspunkt. Das ist noch nicht das Ende. Das ist der Ausgangspunkt und der führt mich dazu, mich mit der Frage, mit dem Thema, was der andere mir gegenüber gestellt hat, also wenn wir uns das hier mal vorstellen, ich bin im Gespräch hier mit irgendjemandem, eben so mit dem Helmut dort, und der ist jetzt einer, der den Glauben ganz krass stark bezweifelt, und sagen wir mal, der ist jetzt ein Atheist, nicht? Ist er nicht, aber tun wir einfach einmal so, und dann ist da also das Thema des Atheismus. Und wenn ich ihm da eine Antwort drauf geben will, dann muss ich mich erstmal sachgemäß über das Thema informieren, um den Kern des Problems zu erfassen und um die Argumentation kennenzulernen. Denn möglicherweise kenne ich das gar nicht. Ich bin nie Atheist gewesen. Was soll ich ihm antworten? Soll ich ihm sagen, das ist ja alles Unsinn. Warum glaubst du denn so an Unsinn? Dann sagt er genau das Gleiche zu mir. Weil er denkt, wie kann ein vernünftiger Mensch an Gott glauben, als Atheist das denkt. Also, das heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen. Und das geht meistens, indem ich entweder nachfrage, na, was glaubst du denn nun genau und wie kommst du dazu? Und darüber hinaus, indem ich dann mal ein Buch aufschlage oder eine Zeitschrift, einen Artikel in einem Lexikon nachlese, das mir Auskunft darüber gibt, was ist beispielsweise Atheismus überhaupt. Dazu genügt es allerdings keinesfalls, nur die Bild-Zeitung zu lesen oder einen Sternartikel oder so etwas, der nun gerade sich über eine neue Sekte hermacht, die irgendwo entstanden ist, und dann meine ich, ich bin total informiert und begegne dann einem Mitglied dieser Sekte und plötzlich merke ich, dass da noch ganz andere Begründungen dahinter stehen, dass da noch ganz andere Dinge glauben, was der Journalist, der den Artikel geschrieben hat, gar nicht erfasst hat. Wenn ich den anderen ernst nehmen will und auch die Position des anderen ernst nehmen will, muss ich mich bemühen, die zu verstehen. Also irgendetwas zu lesen, was mir das ein bisschen näher bringt und erklärt. Dann gibt es den nächsten Schritt und der besteht darin, zu denken, zu suchen und zu beten. So würde ich das einmal zusammenfassen. Zu denken heißt, wenn ich Apologetik betreibe, dann geht das nicht ohne Denken ab. Wenn jemand etwas denkt, faul ist, dann ist Apologetik für den Betreffenden wirklich nichts. Denn Apologetik, wir merken schon, es wird schwierig. Ich glaube etwas, der andere glaubt etwas anderes. Wenn ich dem eine Antwort geben will, dann muss ich erstmal versuchen zu verstehen, was der glaubt. Und das fordert schon eine gewisse Denkkapazität. Und dann muss ich darüber hinaus mich jetzt aber noch damit beschäftigen, wo könnte in der Vorstellung des anderen ein Schwachpunkt sein, beispielsweise. Oder was sagt mein Glaube denn auf die Grundlagen desjenigen, was der andere glaubt? Eben Atheismus machen wir erstmal ganz einfach. Wir werden uns ja noch ausführlicher mit dem Atheismus beschäftigen. Sagen wir erstmal, ich stelle fest, ein Atheist glaubt nicht an Gott. dann werde ich jetzt mir überlegen, was sagt denn mein Glaube dazu, was sagt denn die Bibel dazu? Gibt es denn von mir aus Gründe, an Gott zu glauben? Oder gibt es gar keine? Und das fordert intellektuell heraus. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss nach Gründen suchen. Ich muss auch versuchen nachzuvollziehen, warum hat denn mein Gesprächspartner, ist er zu diesem Entschluss gekommen? Vielleicht stimmt ja da oder dort etwas in seiner Argumentation nicht. Und das kann ich ihm dann offenlegen. Also, auf der einen Seite versuche ich die Vorwürfe, die gegenüber meinem Glauben geäußert werden, dass eben der Atheist mir gegenüber sagt, an Gott zu glauben ist Unsinn, das versuche ich zu entkräften, indem ich Gründe vorbringe, warum ich an Gott glaube. Dann kann ich versuchen, eine glaubwürdige, gleichwertige und denkmögliche Alternative zu formulieren zu der Position des Atheismus und zu sagen, sieh mal, es ist doch auch logisch, wenn man davon ausgehen würde, dass es einen Gott gibt. Das wäre eine Möglichkeit. Ich kann ihm von eben innerhalb dieser Gründe auch natürlich von persönlichen Erfahrungen berichten, das ist ganz klar, das gehört auch dazu. Darüber hinaus versuche ich dann Widersprüche oder auch negative Konsequenzen aus der Position des anderen aufzuzeigen. Zum Beispiel dem anderen zu zeigen, ja, wenn du jetzt wirklich ernsthaft Atheist bist, wie kannst du ein moralisches Leben führen oder wie können die Menschen zu moralischen Ordnungen kommen, zu sagen, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Eine Frage, die für einen Atheisten sehr schwer zu beantworten ist. Es gibt diejenigen, die meinen, nun darauf eint man sich einfach irgendwo eben aller Gesellschaftsvertrag oder eben die Vernunft oder all eben nach Kant, all diejenigen, die guten Willens sein werden, die werden schon erkennen, was richtig und was falsch ist. Aber all diese Theoretiker gehen von einem christlichen Abendland aus, in dem viele Sachen vorausgesetzt sind. In anderen Ländern, zu anderen Zeiten, wird so etwas nicht akzeptiert. Was viele Politiker merken, wenn sie jetzt in islamischen Ländern Menschenrechte und Glaubensfreiheit fordern und denken, das ist doch ganz logisch, das ist doch ganz verständlich, da muss man doch von ausgehen. Aber eben in einer anderen Religion ist das nicht unbedingt notwendig, eine Religionsfreiheit zu haben oder eine Menschenrechte einzuführen. Weil man die in anderen Religionen anders versteht, wo man ein anderes Menschenbild hat, ein anderes Weltbild hat, als wir das haben. Darüber hinaus werde ich versuchen, die Position des anderen anzugreifen, zu sehen, was stimmt da nicht oder was kann ich dagegen vorbringen. Das genügt allerdings nicht, denn jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, den des Glaubens. Glauben brauchen wir, um Apologetik betreiben zu können, denn das ist ja eigentlich die Grundlage unseres Gesprächs und auch der Gedanken, die wir äußern. Ohne Glauben geht es gar nicht. Wenn ich keine feste Überzeugung habe, wenn ich nicht davon ausgehe, dass beispielsweise, jetzt als Christ, ich davon ausgehe, dass Gott die Wahrheit geoffenbart hat und dessen gewiss bin, wie könnte ich dem anderen eine Antwort geben? Das ist nicht möglich. Und ich muss mich durch den Glauben dadurch führen lassen, dem anderen auch eine richtige Antwort zu geben. Sonst diskutieren wir möglicherweise stundenlang miteinander und weil ich eben nicht im Glauben argumentiere, sondern weil es mir einfach Spaß macht, komme ich gar nicht auf den Punkt, den den anderen wirklich interessiert und berührt. So habe ich das in früheren Jahren auch manches Mal gemacht. Da habe ich mich stundenlang mit sogar mit Naturwissenschaftlern dann über Evolution unterhalten und es war auch einigermaßen erfolgreich, würde ich sagen, aber die Leute haben deshalb nicht Gott akzeptiert oder sind nicht zum Glauben gekommen. Weil das war bei diesen Personen, mit denen ich da gesprochen habe, gar nicht die Frage. Also im Glauben zu prüfen, wo liegt eigentlich die Frage? Was interessiert den anderen? Wo muss es da weitergehen? Und dann, wenn ich da eine Antwort gefunden habe, wenn ich mich auseinandergesetzt habe mit diesen Fragen und wenn ich da eine Antwort formuliert habe, Einwände formuliert habe, dann kommen wir wieder zum Sprechen, nämlich mit dem zu sprechen, mit dem die ganze Auseinandersetzung angefangen hat, mit den betreffenden Menschen oder in Literatur einen Artikel zu schreiben, aber hoffentlich auch in Literatur, die die Gruppe liest, an die ich mich wende. Denn im christlichen Bereich ist es leider des Öfteren so passiert, dass dann sehr gute Artikel geschrieben wurden, zum Beispiel gegen die New Age-Auffassung. Aber das haben nur Christen gelesen. Und die Christen wussten das ja schon alles, was da drin steht. Also, wir merken, wenn wir uns jetzt mit etwas auseinandergesetzt haben, dann gilt es auch davon, das an den Mann zu bringen, nämlich, oder an die Frau zu bringen, nämlich das zu den Personen zu bringen, die diese Fragen auch tatsächlich haben und nicht an die, die sowieso das schon alles wissen oder die sich gar nicht dafür interessieren. Soweit zu dem Vorgehen der Apologetik. Jetzt werden wir uns in einem nächsten Punkt damit beschäftigen, warum wir überhaupt Apologetik betreiben. Und dazu gehört dann auch, was für Ziele wir mit der Apologetik haben, beziehungsweise was für Ziele wir gerade nicht haben, was wir mit der Apologetik nicht erreichen wollen. Hat jemand bis dahin Fragen eben zu den zur Vorgehensweise von Apologetik? Nicht? Tja, dann mache ich weiter erst einmal. Wir haben ja noch etwas Zeit bis zur Pause. Also nun ist die Frage Apologetik, warum überhaupt? Warum beschäftigen wir uns mit Apologetik? Was bringt, könnte man sagen dazu. Und heute ist ja die Frage, was bringt, eine sehr wichtige Frage. Danach wird alles beurteilt. Wenn etwas nichts bringt, dann macht man es heute allgemein nicht. Und so sind es auch viele Leute, die fragen, ja, wenn ich nicht zum Glauben komme, was bringt mir das? Wenn mir das nichts bringt, spielt das gar keine Rolle. Ob das wahr ist und richtig ist, wenn ich da kein Ergebnis dabei sehe, nicht unbedingt immer finanziell, sondern vielleicht auch ein besseres Erlebnis dadurch habe, ein besseres Gefühl, erfolgreicher bin, neue Freunde bekomme, dann gibt es ja keinen Grund, um Christ zu werden. Das ist allerdings, wie wir sehen werden, auch noch innerhalb des Kurses, das ist nicht etwas, was selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, sondern das ist auch eine Weltanschauung. Diese Was-bringt-Auffassung ist eine Weltanschauung, die wir eben auch nicht unbedingt in der Bibel finden. Da geht es nicht in erster Linie darum, was bringt es mir, sondern da ist erst einmal der Anspruch Gottes, du bist ein Sünder, du musst umkehren, tue Buße, ist der Ruf, den Jesus da erlässt. Da geht es gar nicht darum, was bringt es mir, sondern die Verantwortung Gott gegenüber. Du stehst in der Verpflichtung Gott gegenüber und jetzt musst du darauf reagieren. Und nicht davon, ob es mir vielleicht einen Gewinn bringt, das zu tun oder nicht zu tun. Aber wir wollen jetzt trotzdem die Frage stellen, was bringt es? Warum betreiben wir Apologetik? Dabei habe ich drei verschiedene Punkte. Und zwar einmal meine ich, dass es wichtig ist für mich selbst. Darüber hinaus für die Gemeinde und auch für die Mission. Für mich selbst ist es erst einmal wichtig, besonders für die Menschen, die allgemein interessiert sind an vielen Fragen. Spaß am Denken, eine positive Neugierde, das ist ja etwas ganz Positives. Das hilft uns beim Lernen in der Schule für diejenigen, die noch in der Ausbildung sind. Das hilft uns beim Beruf für die Leute, die einmal neue Ideen haben müssen. Kreativ sein, das ist heute ein Schlagwort, was man immer wieder hört, was ja da hineinstößt. Und im Glauben hilft es uns, die Bibel zu erforschen und Gott besser kennenzulernen. Dabei können allerdings auch gewisse Unklarheiten zutage befördert werden oder neue Fragen auftauchen. Da lese ich nun ganz intensiv in der Bibel und plötzlich stelle ich mir die Frage, wie hat denn Mose über seinen eigenen Tod schreiben können? Wenn ich gar nicht in der Bibel lese, dann fällt mir sowas gar nicht auf. Aber wenn ich in der Bibel lese, an sich was Positives, neugierig zu sein, gespannt darauf zu sein, wie das läuft, dann lese ich am Ende des 5. Buches Mose, da beschreibt Mose, wie er stirbt und wie das Volk Israel über ihn trauert und so weiter und so weiter. Und dann stellt sich bei mir ein großes Fragezeichen, wie kommt das zustande? Und das kann natürlich eine Grundlage sein, dieses Interesse kann die Grundlage sein, dann Apologetik zu betreiben für mich selbst, damit mir klar wird, wie das zustande gekommen sein kann. Wen das interessiert, der kann nachher in der Pause zu mir kommen. Aber vielleicht haben Sie schon alle eine Antwort darauf, das kann ja auch sein. Das ist also die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit, warum es für mich wichtig ist, ist, mich selbst zu überprüfen, um übernommene Formen nicht einfach zu wiederholen oder in toten Traditionalismus zu verfallen, ist es gut, meine Überzeugungen und Handlungsweisen einmal in Frage zu stellen oder selbst zu überprüfen. Möglicherweise sage ich nun, in meiner Kirchgemeinde, da hat man schon seit 500 Jahren die Orgel gespielt. Die Orgel ist das einzige Instrument, mit dem Christen ihren Gesang am Sonntagmorgen begleiten können. Andere hier aus unserem Kreis, die andere Erfahrung gemacht haben, werden sagen, nein, nein, also bei mir ist das ganz anders, bei uns ist das ganz anders. Man kann auch mit anderen Instrumenten das machen. Aber das soll ja nur ein ganz einfaches Beispiel sein, um es deutlich zu machen. Manchmal, da gewöhnen wir uns an irgendetwas, übernehmen das. Scheinbar sieht es so aus, als ob das ganz wichtig zu unserem Glauben dazu gehört. Und das tut es gar nicht. Und wenn wir nicht einmal bereit sind, zu versuchen, nachzusuchen, stimmt das denn tatsächlich? Können wir das aus der Bibel begründen? Oder hat das vielleicht nur irgendwelche traditionellen Gründe? Dabei möchte ich Ihnen sagen, dass bei der Einführung der Orgel in der Kirche fast eine Revolution ausgebrochen wäre, weil damals die Pfarrer und die Geistlichen gesagt haben, die Orgel ist ein total weltliches Instrument. Man darf nur in der Kirche ganz ohne Begleitung singen, weil jede Begleitung lenkt vom Eigentlichen, nämlich von den Worten und von dem Gottesdienst ab. Heute merken wir, das verstehen wir kaum noch. Es gibt andere Bereiche, die heute diskutiert werden, beispielsweise in der lutherischen Landeskirche, die Abschaffung des Talars, ob nun eben der Pastor immer in seinem Talar auftreten soll. Und da gibt es manche Stellungnahmen, da sagen Leute, nein, also wenn der Pastor ohne Talar ist, kann ich mich nicht konzentrieren, dann bin ich irritiert, dann komme ich durcheinander. Und da ist dann vielleicht die Frage, sollten wir an ein oder der anderen Stelle das, was uns lieb gewordene Tradition ist, die nicht unbedingt falsch sein muss, da sollten wir da einmal anfangen zu fragen. Das kann die Grundlage sein, entweder eine Bestätigung zu finden, also Apologetik zu betreiben, oder dann hinterher zu sagen, nun, so notwendig ist das vielleicht doch nicht. Und dann können wir es weitermachen, aber wir werden es nicht mehr in dieser Inbrunst weitermachen und sagen, das ist die alleinige Möglichkeit, richtig als Christ Gottesdienst zu feiern. Also Interesse, Überprüfung der eigenen Position, aber es kann auch helfen, den eigenen Glauben auszudrücken. Ich habe einige Zeit Unterricht gegeben bei Schülern in der Grundschule und auch im Gymnasium, besonders bei denen in der Grundschule. Vielleicht werden manche sagen, ah, Kinderarbeit, das ist was Einfaches, das machen bei uns die Frauen. Sind die Frauen, die können nicht so richtig komplizierte Sachen machen für Erwachsene, machen dann die Kinderarbeit. Aber da möchte ich all denjenigen sagen, die es noch nicht gemacht haben, gerade mit Kindern zu arbeiten, ist äußerst schwer. Denn Erwachsene, die hören ganz gerne geduldig zu. Das haben sie ja gerade selbst erfahren. Ich frage, stelle eine Frage, keine Frage ist da. Sie hören alle lieb und ruhig zu. Kinder, da wäre hier vielleicht schon ein Durcheinander. Die würden sofort zeigen, wenn es ihnen nicht gefällt. Wenn sie das nicht verstehen, dann fangen sie an zu lachen oder dazwischen zu fragen. Und da merken wir, dann müssen wir lernen, unseren Glauben auch verständlich auszudrücken. Denn wenn ich dann beispielsweise sage, nun, ich habe heute eine Sünde begangen, ich habe von meiner Mutter etwas aus dem Portemonnaie gestohlen, aber am Abend stelle ich mich unter das Kreuz und das Blut Jesu wäscht mich rein, dann werden die Kinder fragen, was meinst du? Denn die werden gar nichts verstehen davon, die wissen gar nicht, was ich meine damit. Erwachsene, die sich gewöhnt haben an solchen Sprachwortschatz, werden sogar sagen, aha, alles klar, ich weiß, was damit anzufangen ist. Aber wenn wir so mit Kindern zu tun haben, dann werden wir lernen müssen, unseren Glauben in verständliche Worte zu fassen. Und das kann uns unheimlich hilfreich sein, auch im Umgang mit Erwachsenen. Denn viele Erwachsene fragen zwar nicht, aber innerlich stellt sich für sie genauso das Fragezeichen, weil sie nämlich auch nicht mitbekommen haben, was wir damit eigentlich sagen wollen. Ja, oder versuchen Sie doch mal auszudrücken, was heißt das denn, ich stelle mich unter das Kreuz? Oder das Blut Jesu wäscht mich rein von aller Sünde. Was heißt das denn in ganz normalen Worten, die Sie auch am Arbeitsplatz gebrauchen würden, wenn Sie sich mit Ihren Kollegen unterhalten? Dem können Sie sowas nicht sagen. Dann würde ich denken, was ist denn das für ein fürchterlicher Kult? Die beschütten sich mit Blut und so eine Schmiererei und dann wollen sie nachher sauber sein noch. Also vollkommen unverständlich. Und wenn wir das aber einmal probieren, umzuformulieren, mit eigenen Worten auszudrücken, nicht, dass die Sache selbst falsch wäre, auch nicht die Worte sind unbedingt falsch, nur es kann uns helfen, uns da selbst deutlich zu machen, was wir eigentlich sagen wollen. Wenn wir das in anderen Worten fassen, das müssen wir bei Kindern machen und bei Erwachsenen, kann es eine gute Übung sein, die mir selbst hilft, meinen Glauben zu verinnerlichen, mir zu zeigen, was glaube ich eigentlich, wo ich bisher viele Worte übernommen habe und mir jetzt fragen muss, was glaube ich und was bringt mich selbst weiter. Dann kann ich mich selbst bewusst darauf stützen, aha, das ist doch eigentlich der Kern, auf den ich vertraue und meinen Glauben so ausdrücken lerne. Es kann auch dazu dienen, meinen Glauben zu festigen, nämlich indem ich den Glauben formuliere, indem ich ihn selbst nochmal neu durchdenke, werde ich mir plötzlich selbst sicherer beim Glauben. Wo vielleicht da und dort, wenn mich ein Arbeitskollege fragt, nun, wie ist das denn mit den anderen Religionen? Führen die nicht auch alle zu Gott? Dann denke ich mir, im Gottesdienst, da ist mir alles klar, aber plötzlich im Gespräch mit dem Kollegen fange ich an zu zweifeln. Wenn ich mir das also selbst durchdacht habe, dann kann dieser Zweifel ausgeräumt werden, möglicherweise, das müssen wir ja noch sehen. Auf jeden Fall kann es dazu beitragen, meinen Glauben selbst zu festigen. Das sind also vier Punkte, die für mich selbst wichtig sind, wenn ich Apologetik betreibe. Für die Gemeinde ist es auch wichtig, für all diejenigen, die in ihrer Gemeinde Verantwortung übernommen haben, ist es wichtig, um Orientierung und Lehre geben zu können. Denn ich kann natürlich nur etwas weitergeben, was ich selbst durchdacht habe, womit ich mich selbst auseinandergesetzt habe. Christen, die Verantwortung tragen, müssen sich in dieser Welt orientieren können, um auf die Herausforderungen der Zeit für ihre Gemeinde und für die einzelnen Christen reagieren zu können. Wie kann ich in einer Predigt, in einer Bibelstunde oder in einer Andacht oder so etwas den Leuten tatsächlich sagen, was wichtig ist, was gilt im Augenblick, wenn ich mich damit nie auseinandergesetzt habe und nur das wiederhole, was sie sowieso schon seit 10 Jahren immer wieder gehört haben. Nur dann kann ich wissen, was ist der Wille Gottes heute konkret für diese Situation der Gemeinde oder auch für mich selbst und kann daraufhin reagieren. Darüber hinaus, das wäre der zweite Punkt in der Gemeinde, ist es auch für die Seelsorge wichtig. Wir werden in Gespräch mit Menschen kommen, das muss nicht immer diesen klangvollen Namen der Seelsorge haben, das kann ganz einfach sein, dass beim Kaffeetrinken nach dem Gottesdienst kommt jemand zu mir und sagt, nun, ich habe gerade mein Theologiestudium angefangen und da hat der Professor zu mir gesagt, nun, deinen kindlichen Glauben, den musst du jetzt erstmal beiseite stellen, hier werden wir uns wissenschaftlich mit Theologie auseinandersetzen und dann siehst du doch da diese ganzen Widersprüche, die es da gibt und sag mal, hast du heute schon mal jemanden auferstehen sehen? Na, dann kann doch Jesus auch nicht auferstanden sein. Und dann sind wir mitten im Gespräch und ich frage und dann sage ich erstmal, also das musst du vergessen, daran darfst du weiter nicht denken. Das ist eine Anfechtung vom Teufel. Ja, nicht weiter daran denken. Dann geht er wieder zurück, die Universität lernt dort die ganze Woche lang, 6 oder 5 Tage lang, je nachdem wie fleißig der Student ist, lernt er diese Theologie, bereitet sich auf die Prüfungen vor, schreibt seine Ausarbeitungen und dann am Sonntag sage ich ihm in 10 Minuten wieder, daran darfst du nicht denken. Was meint ihr, was da passieren wird? Ich kann Ihnen das Ergebnis sagen, denn ich habe ja selbst Theologie studiert und habe dabei gemerkt, dass für die meisten, denen solche Antworten gegeben wird, die sagen dann irgendwann ihrer Gemeinde Adieu, denn die fühlen sich dort nicht ernst genommen. Die können das auf Dauer nicht verkraften, denn wenn ich intellektuell plötzlich einsehe, dass das doch in der Bibel alles Unsinn ist, also wir kommen ja noch dazu, ob das tatsächlich so ist, aber für sie ist das erstmal so, weil sie keine anderen Antworten bekomme. Und wenn dann nur jemand den guten Ratschlag gibt, dass das doch die Anfechtung des Teufels sei, man darüber hinweggehen muss, das funktioniert nicht, das geht nicht. So schizophren kann kein Mensch leben. Deshalb in der Seelsorge müssen wir etwas detailliertere Antworten geben können. Wenn nicht auf alles, wir können dann vielleicht sagen, gut, das weiß ich nicht, aber da kannst du zum Beispiel nachlesen. Oder da ist jemand, den kenne ich, mit dem kannst du darüber sprechen, die Fragen loswerden. Ich habe leider solche Menschen erlebt, die an ihrem Glauben zerbrochen sind, die zum Teil dann das Theologiestudium hingeworfen haben, die nichts mehr mit Glauben zu tun haben wollten, gerade deshalb, weil da niemand war, der mit ihnen über solche Fragen sprechen konnte. Und das finde ich traurig. Darüber hinaus, und das wäre der dritte Punkt, ist Apologetik wichtig für die Mission. Ich habe schon erwähnt, dass wir mit Apologetik lernen, unseren Glauben zu formulieren, auf Einwände, auf Angriffe, die auf den Glauben angebracht werden, reagieren zu können. Wir lernen unseren Glauben viel besser kennen und können dann auch in einem missionarischen Gespräch dem anderen viel besser unseren Glauben vermitteln und zeigen, worauf es ankommt. Wir lernen dadurch, dass wir uns mit Apologetik beschäftigen, die Menschen in unserer Umgebung auch verstehen. Wenn ich mich vielleicht manchmal gefragt habe, mein Nachbar, wieso hat er so komische Anschauungen? Eine Nachbarin in Basel, die wir gehabt haben, ist fast jedes Wochenende zu einem Psychokurs gegangen, wie ich das mal so nenne, es waren verschiedene. Eines, wo sie sehr häufig dann dabei gewesen ist, das war spirituelles Tanzen. Und sie ist dann sogar, hat sich total dort eingesetzt, ist nach Jugoslawien gefahren, um dort etwas gegen den Krieg zu unternehmen. Und sie hat gesagt, wenn diese Leute diese Friedenstänze lernen, dann werden sie selbst friedlich und der Krieg wird dann langsam aufhören. Nun, der Krieg hat damals nicht aufgehört und ich weiß auch wirklich nicht, ob das tatsächlich so eine erfolgreiche Methode ist. Es gibt auch verschiedene andere Angebote in diesem Bereich, vielleicht werden wir da und dort noch ein Beispiel hören. Das, was ich sagen will, diese Leute scheinen es erstmal vollkommen irrational. Wie kann jemand überhaupt so eine Auffassung haben? Erst wenn wir uns ein bisschen damit auseinandergesetzt haben, können wir diese Menschen verstehen und nur wenn wir sie verstehen, dann können wir ihnen auch unseren Glauben nahebringen. Und Gott hat ja genau das Gleiche gemacht. Gott wollte uns seinen Willen nahebringen. Und was hat er getan? Er hat nicht einfach in irgendeiner unverständlichen Himmelssprache vom Himmel geredet und gedacht, nun, die müssen das irgendwie verstehen, sondern er hat den besten Weg gewählt, wie er uns das nahebringen könnte. Er ist nämlich so einer von uns geworden. Er hat unsere Sprache gesprochen, nicht in radioaktiven Wellen oder sonst irgendwas, sondern ganz normale menschliche Sprache als Gott. Er hat einen Körper bekommen, wie wir das haben. Er hat gegessen müssen, er hat Freunde gehabt, hat Schmerzen erlitten, Trauer erlebt, richtig wie ein Mensch, damit er uns mitteilen kann, was Gott von uns will, was Glaube eigentlich bedeutet. Und das sollte uns ein Vorbild sein. So versuchen, dem anderen entgegenzukommen, dass er es verstehen kann, in seiner Sprache mit dem anderen zu reden. In seiner Sprache können wir nur reden, nicht, meine ich jetzt, weil der andere Englisch spricht oder Französisch oder sonst was, sondern in Deutschland gibt es viele Menschen, die aneinander vorbeireden, weil sie sich nicht verstehen, weil eine andere Sprache sprechen, obwohl sie alle Deutsch reden. Gibt es ganz einfache Beispiele dafür, die Sie selbst in Ihrer Ehe oder Beziehung oder Freundschaft schon gekannt haben werden, wo man dann wieder sagt, das war einfach ein Missverständnis. Ein ganz einfaches Beispiel. Sie sprechen mit einem Moslem. Im Thema Religion werden wir ja noch haben. Sie sprechen mit einem Moslem und sagen eben, nun, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und der versteht was ganz anderes. Der meint nämlich, Gott hätte ein intimes Verhältnis mit Maria und hätte dort Jesus gezeugt. Weil das wird nämlich im Koran so gelehrt. Das heißt also, der versteht gar nicht, was Sie sagen. Und schaltet von daher schon von vornherein ab, weil er meint, Sie sind einer, der abergläubig ist, der nämlich drei verschiedene Götter anbetet, nämlich Maria und Jesus und Gott. Denn der Heilige Geist spielt im Islam, in der islamischen Sicht des christlichen Glaubens, keine Rolle. Also da sehen Sie, der versteht was ganz anderes, obwohl Sie dieselben Worte gebrauchen. Wenn Sie das nicht wissen, dann sprechen Sie zu diesem islamischen Arbeitskollegen oder Nachbarn und Sie meinen, der will den Glauben ablehnen, dabei hat er gar nicht richtig verstanden, worum es geht. Also, Sie merken, wir müssen uns etwas damit auseinandersetzen, damit wir dem anderen das überhaupt nahe bringen können. Ein anderes Beispiel, das, was ich selbst erlebt habe in Basel, in einem Gespräch mit einer jungen Frau, da habe ich von der Wiedergeburt geredet. Da war sie ganz begeistert, der Wiedergeburt glaubt sie auch daran. Bis wir dann nach einiger Zeit darauf gekommen ist, dass sie an eine Reinkarnation glaubte, aber nicht an eine Wiedergeburt im christlichen Sinn. Und sogar noch meinte, dass die Bibel Reinkarnation lehren würde, weil sie da und dort Stellen der Bibel gefunden hat, wo von Wiedergeburt die Rede ist. Ja, da merken wir, das ist natürlich ein tragisches Missverständnis. Und das liegt auch wiederum daran, wenn wir nicht genau wissen, was meint der andere überhaupt, was glaubt er überhaupt. Darüber hinaus können wir ja auch nur richtige Inhalte weitergeben, wenn wir uns damit auseinandergesetzt haben. Ich kann nur sagen, nun, der Atheismus ist falsch aus dem und dem und dem und dem Grund, wenn er falsch ist, oder es gibt den und den und den und den Grund, eben an Gott zu glauben, dass es Gott gibt, wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also nicht nur seelsorgerlich, nicht nur das Gespräch des anderen, nicht nur das Verständnis des anderen. Ich kann auch überhaupt nur relevante Informationen für den anderen weitergeben, wenn ich mich mit der Frage selbst auseinandergesetzt habe. Ich will nun jetzt noch auf zwei Punkte zu sprechen kommen, ehe wir unsere Pause machen. Und nach der Pause geht es dann weiter mit der Apologetik in der Bibel. Wo finden wir Apologetik in der Bibel? Und die Geschichte der Apologetik wollen wir dann ein kleines bisschen behandeln. Und dabei werde ich auch noch hier auf die Bücher zu sprechen kommen, damit ich die das nächste Mal nicht nochmal mitnehmen muss. Aber vorher will ich abgrenzen, was wollen wir denn in Apologetik nicht tun? Was ist vielleicht ein Missverständnis der Apologetik, wo wir nicht weitermachen wollen? Und ich will grundsätzliche Voraussetzungen der Apologetik aufzählen. Was Apologetik nicht will, zumindest was wir hier nicht wollen, beziehungsweise ich müsste genauer sagen, was ich hier ja nicht will, weil ich meine, dass es keine richtige Apologetik ist. Vielleicht ist der eine oder andere trotzdem in der Erwartung hierher gekommen. Deshalb wäre es interessant gewesen, Ihre Erwartungen von Anfang an zu hören. Was ich hier nicht will, den Glauben beweisen. Das hört sich jetzt vielleicht für manche Sätze an. Die haben gedacht, jetzt habe ich endlich den Schlüssel. Jetzt bekomme ich einwandfreie Beweise. Wenn man ein vernünftiger denkender Mensch ist, kann man gar nicht anders als glauben. So ist es aber nicht, denn wir müssen dabei ganz einfach bekennen, glauben kann man nicht beweisen. Wir werden uns in der nächsten Stunde, wenn wir diese Spannung zwischen Glauben und Wissen betrachten, sowieso vielleicht noch einige, wie diejenigen, die sich noch nicht so viel damit auseinandergesetzt haben, einige Überraschungen erleben, was denn eigentlich wirklich nur beweisbar ist. Und da werden wir sehen, dass wir vieles von dem, was wir vielleicht für bewiesen halten, ganz und gar nicht beweisbar ist. Aber der christliche Glaube zumindest ist nicht beweisbar. Wir können lediglich Hinweise sammeln. Wir können die Wahrscheinlichkeit der biblischen Aussagen erhöhen. Wir können sagen, nach all dem, was wir wissen, nach dem besten Wissen und Gewissen, was wir haben, ist das die beste Lösung? Ist das das, was sich anbietet? Das, was ganz wahrscheinlich ist. Aber das ist deshalb eben noch nicht bewiesen. Ich kann nicht sagen, ich mache jetzt irgendwo eine Formel und wenn ich diese Formel richtig auflöse, dann kommt dabei Gott raus. Das geht nicht, das gibt es nicht. So kann ich Glauben nicht behandeln. Das bedeutet auch, dass ich niemanden zum Glauben zwingen kann. Glaube ist und bleibt immer eine freie Willensentscheidung des von Gott angesprochenen Menschen und der kann selbstverständlich auch ablehnen, trotz der besten Argumente. Da möchte ich ein Zitat lesen von John Henry Newman. Der hat dazu gesagt, nicht durch vernunftsmäßige Argumentation wird in der Regel das Herz erreicht, sondern durch Einbildungskraft, durch unmittelbare Eindrücke, durch das Zeugnis von Tatsachen und Ereignissen, durch Geschichte und Beschreibung. Menschen beeinflussen uns, Stimmen bewegen uns, Blicke bezwingen uns, Taten entzünden uns. Viele werden auf Dogmen hin leben und sterben. Niemand wird Märtyrer für einen logischen Schluss sein wollen. Dann sagt er, für eine logische Überzeugung, da ändern nicht viele Menschen ihr Leben. Nur wenn sie dazu gezwungen werden, beispielsweise von der Schwerkraft, dem Naturgesetz, nun, da gibt es wahrscheinlich kaum jemanden, der sagt, nein, für mich gilt der Schwerkraft nicht, ich glaube nicht daran, und der steigt dann morgens auf seinen Balkon und versucht, durch die Luft zum Nachbarhaus zu gehen. Nun, die Menschen gibt es wahrscheinlich sehr wenige, aber da besteht ja auch nicht die Möglichkeit, das Leben anders einzurichten. Aber durch die Tatsachen lassen sich in ihrer Lebensgestaltung nicht so viele Menschen beeinflussen. Was wir hier auch nicht tun wollen, wir wollen keine Menschen fertig machen. Da ist jemand, der hingekommen hat, gesagt, bisher habe ich immer den kürzeren Bezug im Gespräch mit meinem Arbeitskollegen. Jetzt habe ich dann die Munition und kann dem einmal richtig eine draufgeben und zeigen, wer hier das Sagen hat. Das wollen wir hier auch nicht tun. Denn wir wollen ja mit einem anderen Menschen sprechen, um ihn für den Glauben zu gewinnen, um ihm zu zeigen, dass Gott ihn liebt, dass er einen Zugang zu Gott haben kann. Gott kann den Menschen auch in seiner vermeintlichen Stärke ansprechen. Dafür sind wir nicht zuständig, erst das durch vorgegebene oder ernsthafte Argumente zu zerstören. Wenn Gott einen Menschen ansprechen will, dann tut er das auf seine Weise, Art und Weise. Wir wollen mit Apologetik Vorwürfe ausräumen. Wir wollen uns selbst vergewissern. Ich habe hier einige Punkte aufgezählt, wofür uns Apologetik helfen kann. Aber unter diesen habe ich nicht aufgezählt, dass sie dazu zwingt, jemanden zum Glauben zu führen. Es kann gewisse Vorwürfe ausräumen. Es kann bestimmte Vorurteile beiseite räumen. Es kann den Menschen einfacher machen, weil sie merken, nun, das ist doch eigentlich eine ganz verständliche Sache. Das ist doch gar kein Unsinn, wie ich bisher gedacht habe. Das hat doch Hand und Fuß. Das können wir. Aber wir können niemanden dadurch zum Glauben zwingen. Wir können einzig und allein Gott darum bitten, dass Gott das Herz dieses Menschen anspricht. Aber es gibt immer wieder Fälle, wo tatsächlich Menschen da sind, die sagen, nun, weil die Bibel so offensichtlich sich widerspricht und falsch ist, deshalb kann ich nicht glauben. Für diese Menschen ist es wichtig, deine Antwort zu finden. Grundsätzliche Voraussetzungen für die Apologetik sind einmal der Glaube. Wenn wir ihn selbst nicht glauben, selbst nicht im Glauben stehen, dann können wir selbstverständlich den Glauben auch nicht verteidigen. Das, denke ich, dürfte einsichtig sein. Es ist notwendig, wenn wir Apologetik betreiben, selbst bereit zu sein, mitzudenken. Wenn wir nur uns bequem auf den Lorbeeren ausruhen wollen, die wir irgendwann einmal vor 10 Jahren gesammelt haben, dann können wir keine Apologetik betreiben. Wir können uns aber auch auf keine anderen Menschen einstellen. Apologetik sollte nur dann da sein, wenn wir auch einen Auftrag dafür haben. Ich meine jetzt Apologetik irgendwie in einem etwas umfassenderen Bereich. Wenn ich selbst eine Frage habe und da irgendwo nachforsche, in Büchern und so weiter, das meine ich damit nicht, sondern es steht eine neue Zeitströmung beispielsweise da und mit der will ich mich auseinandersetzen und die beurteilen. Das ist nicht die Sache von jedem Mann. Erst einmal sollten wir da abwarten, haben wir einen Auftrag davon, haben wir einen Auftrag von Gott, uns damit auseinanderzusetzen oder begeben wir uns da nur in unnötige Gefahr oder sie verlieren wir das für uns von Gott gesetzte Ziel aus den Augen. Vielleicht hat Gott mit uns was ganz anderes vor. Es muss nicht jeder Mensch alle Einzelheiten des täglichen, unserer Zeit durchdacht haben. Das ist selbst für jemanden, der Apologetik unterrichtet oder das ganz intensiv macht, ist das gar nicht möglich, weil es viel zu viele Fachbereiche gibt und viel zu viele Fragen, die dort angesprochen werden. Das sollten wir nicht tun, wenn wir einen Auftrag haben. Der letzte Punkt und der wesentliche Punkt bei den grundsätzlichen Voraussetzungen der Apologetik ist die Liebe. Die Liebe ist das, was Gott dazu getrieben hat, Mensch zu werden. Die Liebe hat Paulus sagen lassen, dass er den Juden ein Jude wird und den Griechen ein Grieche. Die Liebe sollte uns dazu führen, wenn wir einen Menschen kennenlernen, der uns am Herzen liegt und ihm Gott nahe bringen wollen, uns mit seinen Fragen auseinanderzusetzen und mit seinen Einwänden auseinanderzusetzen und ihm Gott nahe zu bringen. Wenn das nicht der ausschlaggebende Punkt ist, sondern nur einen anderen fertig zu machen, dann verliert die Apologetik total ihren Sinn. Jetzt besteht die Möglichkeit, noch einmal Fragen zu stellen und dann wollen wir eine 10-minütige Pause machen. Hat jemand bis dahin Fragen, eine Anmerkung, einen Beitrag? dann besteht jetzt die Möglichkeit dazu. Wenn jemand das persönlich machen will, kann er gerne auch zu mir kommen, hier nach vorne. Übrigens, bei dem Raum werden wir das nächste Mal sehen, dass wir eben noch ein paar Tische dahin stellen, dass auch diejenigen, die wollen, eben sich etwas schreiben können. Ja, das ist hier mit Sicherheit wahrscheinlich nicht gemeint. Deshalb habe ich jetzt im letzten Teil nochmal darauf hingewiesen, wenn wir so eine ausführliche Auseinandersetzung haben, machen wollen, dann sollten wir den Auftrag dafür haben. Deshalb habe ich auf den Auftrag hingewiesen, habe gesagt, dann, das sollte nicht irgendwie jemand tun, selbst seinen Glauben in Gefahr bringen dadurch, sondern wir müssen jetzt natürlich sehen, was ist dir in der Umgebung angemessen. Wenn ich jetzt, ich habe das beispielsweise gehabt, in Basel habe ich mit einem Moslem zusammengearbeitet. Und das hat mich interessiert, weil wir uns häufiger gesehen haben, dass ich ihn einmal gefragt habe, so, was glaubst du denn als Moslem, was sind da wie verstehst du Gott, wie meinst du, dass du zu Gott kommst, wie macht ihr euren Alltag und so. Und dadurch habe ich etwas kennengelernt. Er sieht, dass ich daran interessiert bin, was er denkt und glaubt. Und ich kann dann auf das, was er sagt, kann darauf sagen, wie es ich meine, wie Gott ist oder wie Gott nach der Bibel sich offenbart hat. Darüber hinaus habe ich natürlich dann auch einmal, sagen wir, in einem Lexikon aufgeschlagen, was ist nun der, was sagt der Islam grundsätzlich. Auch wenn ich ein Auto fahre, muss ich das Auto nicht erst wieder neu erfinden. Aber ich muss grundsätzlich mich damit auskennen, wie ein Auto funktioniert. Grundsätzlich, das lernt man ja in der Fahrschule hoffentlich. Und kann dann hoffentlich hinterher auch einigermaßen damit umgehen. Aber wenn ich jetzt jemanden, der noch nie ein Auto gesehen hat, da hineinsetze und sage, nun fahr mal, geht das nicht. Genauso ist das im Gespräch mit einem Moslem. Wenn ich noch nie mit einem Moslem zu tun gehabt habe, kann ich dem kaum etwas sagen. Das wird totale Missverständnisse geben, überall hinten und vorne. Also das heißt, dieses grundsätzliche Auseinandersetzen. Wenn ich natürlich jetzt bloß mal zufällig jemanden auf der Straße treffe, den ich wahrscheinlich in der nie wiedersehen werde, dann kann das höchstens so aussehen, dass ich den anderen mal ein bisschen reden lasse, was er eigentlich glaubt, und dann darauf eine Antwort sage, ohne sofort mit dem Patentrezept zu kommen. Das hängt also immer an der Situation, in der ich mich selbst befinde, an der Beziehung, die ich zu einem anderen habe, und an dem Auftrag, auf den ich hingewiesen habe. Habe ich diesen Auftrag, mich tatsächlich so intensiv damit auseinanderzusetzen? Oder ist es vielleicht nur die Faszination von einem bestimmten Thema, die mich dazu treibt, da vertieft zu arbeiten? Vielen Dank für die Frage. Ich denke, das ist wichtig, dass es geklärt wird. Sind andere Fragen dazu? Dann machen wir jetzt Pause, 10 Minuten, wenn ich die Uhr von hier aus richtig sehe. Exemplarisch einige vorstellen, die sich ganz allgemein mit dem Thema der Apologetik beschäftigen. Und dabei ist es auch so, dass nicht unbedingt alle Bücher geeignet sind, um sie einem anderen weiterzugeben, der Fragen dabei hat. Manche Bücher sind speziell für Christen geschrieben, weil nur Christen auch die Voraussetzungen akzeptieren, von denen man in den verschiedenen Büchern ausgeht. Aber es gibt andere, die man auch gut weitergeben kann. Wobei generell ist es meistens besser, selbst dem anderen, mit dem man im Gespräch ist, eine Antwort zu geben, als zu sagen, nun hier, lest das, und dann hast du noch eine Frage, dann nimmst das noch dazu und nimm das noch und lest das noch und lest das noch. Und wenn du das gelesen hast, dann können wir wieder darüber sprechen. Dann ist das eine ziemlich sichere Methode, mit der Person nicht mehr zu sprechen. Weil da müssen wir ja auch selbst von ausgehen, bei Ihnen an der Haustür waren vielleicht auch schon Zeugen Jehovas, und wer von uns sagt, also jetzt lese ich erstmal den Stapel der Zeugen Jehovas Literatur und dann spreche ich mit dem, das geht eben meistens nicht, sondern wenn ich dann schon bereit bin, mit der Person zu sprechen, dann möchte ich auch, dass sie mir etwas verständlich machen kann, was sie eigentlich glaubt, beziehungsweise meine Einwände ein Stück weit entkräften kann. Wenn wirklich das Thema mich ganz tief interessiert, dann besteht ja immer noch die Möglichkeit, erstmal vielleicht mit einem kleinen Buch einzusteigen und dann eben das noch ein bisschen steigern zu können hinterher. Ich will verschiedene Bücher vorstellen, exemplarisch wie gesagt, hier von Hans Schwarz, Theologieprofessor für systematische Theologie in Konstanz, glaube ich, glaubwürdig, die christliche Botschaft auf dem Prüfstand. Da hat er Themen darin behandelt, die Glaubwürdigkeit angesichts einer glaubenssuchenden Gesellschaft. Glaubwürdigkeit angesichts der Naturwissenschaften, Glaubwürdigkeit angesichts der historisch-kritischen Erforschung der Bibel und so weiter. Allerdings, und das ist hier ein typisches Beispiel dafür, wenn wir apologetische Literatur lesen, dann müssen wir uns dessen gewiss sein, das ist nicht die Bibel, das ist nicht das geoffenbarte Wort Gottes, sondern das ist Argumentation von Menschen. Und deshalb muss nicht unbedingt alles stimmen, was hier drin steht. Gerade hierbei gibt es beispielsweise eine schöne Auseinandersetzung mit der historisch-kritischen Erforschung der Bibel. Aber in dem Kapitel über die Weltreligion kommen plötzlich ganz seltsame Argumentationen hervor. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen das auch vertritt, aber für diejenigen, die es nicht vertreten, wird das dann seltsam sein, die Lehre der Allversöhnung. Zu sagen, letztendlich werden doch alle Menschen zu Gott kommen. Eben, oder wie man das dann sagt, eben die Wiederbringung aller Dinge, wird das manchmal auch ausgedrückt. Nun, wir wollen heute Abend nicht darüber diskutieren, ob diese Lehre stimmt oder nicht. Die wird hier vertreten. Ich meine, und das können Sie wahrscheinlich erst einmal so stehen lassen, dass das nicht biblisch ist, dass wir das nicht in der Bibel finden, diese Lehre. Also, wenn ich das Buch in diesem Punkt lese, muss ich mit jeden Argumentationsschritt mit nachvollziehen können. So viel zu diesem Buch. Dann gibt es auch welche, die wir nehmen können, die manchmal ganz gut sind, von Leuten, die nicht unbedingt so als überzeugte Christen, zumindest nicht als überzeugte evangelische Christen gelten, so wie Hans Küng. Die Frage, existiert Gott? Ein Wälzer, der allerdings auch nicht für jeden zu empfehlen ist, von knapp 850 Seiten, und wo er aber sehr ausführlich darauf eingeht, wie entsteht Atheismus, was für verschiedene Argumente gibt es im Atheismus, was sind seine Argumente für den Glauben an Gott. Er ist katholischer Theologe in Tübingen gewesen, hat dann einige Auseinandersetzungen gehabt mit der katholischen Kirche. Der eine oder andere wird sich vielleicht daran erinnern. Aber das ist auch etwas, wo man Argumente herausziehen kann, selbst wenn ich nicht genau weiß, sind diese Leute tatsächlich echt gläubig oder nicht. Ich lege das uns hier vorne hin, kann ich mir das jemand noch anschauen. Und darüber hinaus werde ich auch noch mit den Notizen für diejenigen, die bekommen, eine Literaturempfehlung, eine Literaturliste aufschreiben, in denen dann wichtige Bücher aufgenommen sind, die sich mit Apologetik beschäftigen. Dann gibt es Bücher, die sich allgemein mit Apologetik, mit verschiedenen apologetischen Themen beschäftigen. Sehr empfehlenswert ist beispielsweise dieses hier, Argumente für den Glauben, Handbuch Argumente für den Glauben von Colin Chapman aus dem Bundesverlag. Ich weiß nicht, ob das wieder neu aufgelegt ist, beziehungsweise ob das noch erhältlich ist. Das ist erstmal, das ist immer ein Vorteil, den versuche ich herauszustreichen, der sehr schön illustriert. Es ist fast so, als ob man im Spiegel oder im Fokus oder sonst so liest. Es sind viele kleine Einheiten, wo man nicht eben sich mit einem, bitte? Ja, ach so. Das ist aber vom Verlag rausgesucht, das ist nicht von dem Hans Küng rausgesucht, nämlich die Originalausgabe, die ist ohne dieses Auge im anderen Verlag. Also das ist vom Verlag einfach, der will eben das ausdrücken, weil landläufig wird oftmals das Dreieck und dieses Auge darin als Symbol für Gott bezeichnet. Und deshalb, weil das hier die Frage ist, existiert Gott, hat man das hier draufgesetzt. Aber es gibt tatsächlich gewisse Anfragen, weil beispielsweise im Freimaurertum das eigentlich zu Hause ist. Von daher auch die Verbindung gibt beispielsweise auf den Dollarnoten, dass da eben das Auge drauf ist, weil ein großer Teil der Gründungsväter der Vereinigten Staaten, die Unabhängigkeitserklärung verfasst haben, gehörten den Freimaurern zu. Ganz offensichtlich. Also da gibt es bestimmte Anfragen. Das ist aber hier für das Buch, spielt das keine Rolle. Also den Argumente für den Glauben, eine sehr gute Sache, wo grundsätzlich Fragen angegangen werden, die wir alle haben, die wir auch hier behandeln. Fragen des Leidens, Fragen der Zukunft des Menschen, des Übernatürlichen, des Bösen, die Frage der Maßstäbe. Es werden einige Philosophen und Strömungen vorgestellt, kurz, aber so prägnant, dass man die wesentlichen Punkte dabei verstanden hat. Also hier eine schöne Zusammenfassung von verschiedenen Themen. Ebenfalls eine Zusammenfassung von verschiedenen Themen gibt es bei den zahlreichen Büchern, die aus dem Englischen von George MacDowell übersetzt sind. Hier eine englische Ausgabe, in Englisch sind sie meistens viel billiger. Wer das lesen kann und auch Spaß dabei hat, ist das da zu empfehlen. Hier A Ready Defense, da sind verschiedene Artikel von George MacDowell zusammengefasst zu ganz unterschiedlichen Themen über die verschiedenen Religionen, über die Gottheit Jesu, über den Kritik der historisch-kritischen Methode an der Bibel, über verschiedene sektiererische Gruppen und Weltanschauungen. Er hat meistens eine schön klar gegliederte und auch sachlich akzeptable Auseinandersetzung mit verschiedenen Religionen, mit verschiedenen Fragen, die an den Glauben angebracht werden. Wobei es natürlich nur einen ersten Eindruck gibt. Das heißt, es informiert nicht total über all diese Themen. Das würde man ja sagen, hat man hier alle Meinungen, die heute vertreten werden, sind hier drin, noch mit einer Entgegnung und Stellungnahme dazu. Das geht natürlich nicht. Aber es gibt gute Argumente an die Hand, versucht auch von der Bibel aus eine Stellungnahme zu ermöglichen. Wer nach bestimmten Fragen auf der Suche ist für eben im Bereich der Apologetik, der sei auch noch auf zwei Sammelwerke verwiesen. Es gibt mehrere Bände in der theologischen Auseinandersetzung mit dem Denken unserer Zeit. Da sind immer 4 bis 5 Beiträge darin von zumeist gläubigen Theologen, die zu bestimmten Zeitfragenstellung nehmen. Hier beispielsweise das Menschenbild der Aufklärung, der Friede Gottes und der Friede in unserer Welt, das Denken unserer Zeit, der Leistungsgesellschaft unserer Zeit und so weiter. Etwas anderes ist hier von der Karl-Heim-Gesellschaft herausgegeben, Glauben und Denken, ein Jahrbuch, Karl Heim war am Anfang dieses Jahrhunderts in Tübingen einer der wichtigsten Apologeten in Deutschland, der sich insbesondere mit den Naturwissenschaften auseinandergesetzt hat. Und zwar immerhin so ernsthaft, dass er, als er in den USA war, dort mit Albert Einstein sprach und der ihm attestiert hat, dass er einer der wenigen sei, die Konsequenzen der Relativitätstheorie tatsächlich ganz verstanden hätten. Und immerhin, das ist für einen Theologen ein großes Lob. Und er hat tatsächlich ernsthaft sich mit auseinandergesetzt, was für seine Arbeit spricht, die bis heute noch aktuell sind. Ich habe hier ein Beispiel herausgesucht. Das ist jetzt eine ältere Auflage, gibt es auch eine neue Auflage im Bredow Verlag, soweit ich weiß. Die Wandlungen im naturwissenschaftlichen Weltbild, eben hier ein Band von Karl Heim. In der Fortsetzung dieser Arbeit versteht sich eben die Karl-Heim-Gesellschaft, die das hier diese Bücher herausgeben. Hier beispielsweise Atheismus als Frucht der Wissenschaft, Wissenschaft und Atheismus, Gott, Naturgesetz und Zahl, was ist hier dann noch, das Missionsproblem in Ostasien und so weiter, verschiedene Probleme, die dann in diesen Büchern angesprochen werden. Darüber hinaus möchte ich dieses hier, das ist noch relativ unbekannt, weil das auf dem deutschen Markt ziemlich neu erst ist, von einem Inder, Steve Kumar, Christentum für Skeptiker, ist ein sehr empfehlenswertes Buch. Er setzt sich auseinander mit wichtigen philosophischen Strömungen unserer Zeit und spricht die grundsätzlichen Fragen, die in der Apologetik immer häufig dran, die häufig dran kommen, an. Eben existiert Gott, Atheismus, Göttlichkeit Jesu Christi, ist die Bibel Gottes Wort, Christentum und die anderen Religionen, die Antwort auf den Geist des Ostens und der Auseinandersetzung mit dem Islam. Eine schöne Auseinandersetzung und wirklich, man kann dem nachvollziehen. Auch wenn man das kritisch gegenübersteht, ist das etwas, was Leute nachvollziehen können. Er arbeitet auch mit Zitaten anerkannter Wissenschaftler, die dann seine Thesen unterstützen. Eine gute Sache, dieses Buch davon. Eben auch nicht so lang, das lässt sich also lesen. Dann gibt es zahlreiche, hier ist noch ein Buch für alle, die Englisch lesen, ein sehr gutes Buch, leider bisher noch nicht übersetzt, von Norman Geisler, Christian Apologetics, und da geht er auch mit ganz grundsätzlichen Fragen, was sind die grundsätzlichen Strömungen des Zeitgeistes heute, eben Agnostizismus, Rationalismus, Fideismus, Experimentalismus, so nennt er das hier, Evidenzianismus, Pragmatismus und so weiter. Was sagen die überhaupt? Wie arbeiten die? Wie kommen die zu ihren Schlüssen? Wie können wir als Christen darauf reagieren? Und was bedeutet das für unsere praktische Argumentation? Eine sehr gute Sache. Oder eben, wenn jemand Spaß daran hat und gut in Englisch ist, dann könnt ihr das gerne übersetzen. Das wäre auch eine gute Sache. Hier noch ein anderes, der sich sehr für die Geschichte der Apologetik interessiert. Classical Apologetics, ebenfalls ein englisches Buch. In England gibt es, in Amerika gibt es eben sehr viel mehr in dieser Richtung. In Deutschland hat man das nicht so für wichtig erachtet in den letzten Jahrzehnten. Hier eine Auseinandersetzung, wie kann grundsätzlich apologetisch argumentiert werden und auch wie hat man in der Vergangenheit apologetisch argumentiert. Ein weiteres Buch, was ich vorstellen will, was leider out of print ist, also nicht mehr gedruckt wird, ist hier Christsein in einer pluralistischen Gesellschaft. Da sind verschiedene Beiträge in der Auseinandersetzung von Christen mit den verschiedenen Strömungen des Zeitgeistes. Die ich hier jetzt nicht erwähne, sind beispielsweise die von C.S. Lewis, weil ich davon ausgegangen bin, dass das die meisten schon kennen werden. Also Pardon, ich bin Christ oder die Frage der Wunder oder die Frage mit dem Leid sind ohne weiteres empfehlenswert. Nicht für jeden, man muss natürlich immer sehen, wem man so ein Buch gibt, beziehungsweise ob man das selbst liest, weil die Argumentationsweise bei C.S. Lewis oftmals sehr philosophisch ist und nicht unbedingt jedem liegt. Dann gibt es die Bücher von Wilder Smith. Er war einer der ersten, der in Deutschland die Auseinandersetzung mit der Evolutionstheorie geführt hat. Hier ein anderes Buch von ihm mit der Frage, warum lässt Gott das zu? Also die Frage des Leidens in der Welt. Darüber hat er auch eins geschrieben, ist auch recht empfehlenswert. Er hat dort einige gute Bücher geschrieben, auch wenn manche Bücher, so wie zum Beispiel Herkunft und Zukunft des Menschen, nicht mehr ganz aktuell sind. Da müssen wir natürlich auch immer davon ausgehen, dass bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse nicht zu allen Zeiten immer gleich wahr sind, sodass beispielsweise der Fund beim Pollux River, wer das Buch gelesen hat, eben der Menschenfußtritte und der Dinosaurierfußtritte sich zwischenzeitlich als nicht richtig herausgestellt hat, was er damals nicht wissen konnte, als in der Zwischenzeit sich als nicht richtig herausgestellt hat. Das ist aber kein Problem für die Gesamtargumentation. Nur, wenn ich mit einem Biologen jetzt darüber spreche oder einem Studenten und der sagt dann, das weiß ich doch, das habe ich doch auch übergelesen, das stimmt ja gar nicht und ich beharre dann darauf, mache ich mich selbst unglaubwürdig. Deshalb also immer darauf achten, auch ist das überhaupt noch gültig. Das hat eben der der Wilder Smith, in dem, wenn ich jetzt richtig weiß, die erste Auflage war, glaube ich, in den 60er Jahren geschrieben. Da sind immerhin dann 30 Jahre vergangen und da kann sich etwas ändern in der Zwischenzeit. Überhaupt in der Auseinandersetzung mit der Evolution ist die Reihe aus Wort und Wissen sehr empfehlenswert. Hier ein Beispiel, Daten zur Evolutionslehre im Biologieunterricht. Darüber hinaus, ich habe jetzt eben einige verschiedene Christliche vorgestellt, auch aus unterschiedlichen Richtungen, unterschiedlichen Argumentationen. Fachbücher zu den einzelnen Themen nenne ich noch. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass wir nicht immer darum herumkommen, auch Bücher von Nichtchristen zu lesen, die sich manchmal mit höchst theologischen Fragen beschäftigen. Beispielsweise das Buch von Tipler, Physiker, einem amerikanischen Physiker, war in den letzten Jahren über Monate hinweg auf den Bestsellerlisten der Sachbuchliste, der meistverkauften Bücher. Der Titel dieses Buches heißt Die Physik der Unsterblichkeit. Und Tipler wollte mit physikalischen Mitteln dort nachweisen, dass der Mensch unsterblich ist, beziehungsweise dass es eine Unsterblichkeit gibt. Etwas, wo es sich allemal lohnt, in einem Gespräch mit Menschen da anzuknüpfen. Weil das lesen die Menschen. Diese christlichen Bücher lesen sie nur, wenn wir sie ihnen geben, weil die meisten Kinder es ja gar nicht. Aber die kaufen sie sich selbst, weil wir sehen, da interessieren sich Menschen für diese Frage. Die wollen wissen, ja, ist mit dem Leben jetzt alles aus? Gibt es noch etwas nachher? Und dann gibt es zum Teil Autoren, die sich gerade mit diesen Themen beschäftigen, nicht auf der Grundlage des Glaubens, aber sozusagen uns schon etwas Vorarbeit leisten und Argumente liefern, die wir auch übernehmen können, selbst wenn wir nicht mit allen Schlüssen übereinstimmen. Ein anderes Buch ist beispielsweise dieses hier. Ich denke, im letzten Jahr ist das hier herausgekommen. Reinhard Löw, ein Professor für Philosophie und Naturwissenschaften, die neuen Gottesbeweise. Da setzt er sich auseinander mit verschiedenen philosophischen, naturwissenschaftlichen Strömungen, die versuchen, Gott zu beweisen, dass es Gott gibt. Sehr interessante Sache zu lesen. Dieses hier ist eben vor allem von daher ganz spannend, weil es verschiedene Ansätze zusammenfasst und leichtfassig darstellt, so dass man hier statt dieses Buches sonst fünf andere lesen müsste von den Autoren, die dann diese Argumente vorbringen, denn er fasst ja nur zusammen, er bringt keine eigenen Argumente vor. Aber eben so etwas kann manchmal ganz hilfreich sein. Oder von dem, ich glaube von Gardiner war das, wie heißt das, Sophies Welt, über die Geschichte der Philosophie. Und da sind unheimlich viele religiöse Fragen damit drin. Ich habe mit manchen Leuten gesprochen, die haben mir gesagt, das habe ich gelesen, haben mich dann gefragt, kannst du mir ein anderes Buch empfehlen, was sich jetzt noch ausführlicher mit Philosophie beschäftigt? Und dann habe ich ihnen etwas empfohlen, was auch von einer christlichen Sichtweise damit berücksichtigt bei der philosophischen Auseinandersetzung. Das kann ein Zugang sein, um mit Menschen zu sprechen, sich mit etwas auszukennen, womit beschäftigen sich die Menschen, was lesen die Menschen? Eigentlich wollte ich einen Artikel auch mitbringen, der über Weihnachten im Fokus gestanden hat, über die Zuverlässigkeit der Bibel. Ich weiß nicht, ob das ein oder andere von Ihnen gelesen haben. Ein Artikel, der sich generell ganz kritisch damit auseinandersetzt, aber oftmals, sagen wir, wenn man am Arbeitsplatz ist, eine Auseinandersetzung, ein Gespräch in Gang bringen kann. Aha, hast du den Artikel auch gelesen? Und guck mal, was steht darin? Und ja, dann können wir auch Gründe vorbringen, warum manche Sachen nicht stimmen, die da drin sind. Dass diese Themen immer wieder drankommen. Dass es fast jedes Jahr im Spiegel eine Meinungsumfrage gibt, wie religiös sind die Deutschen. Das alles zeigt, dass die Menschen nicht generell ablehnend sind gegenüber dem Glauben, sondern wir einfach sehen müssen, wo suchen diese Menschen, wo setzen die sich damit auseinander, womit beschäftigen die sich, dass wir da diesen Zugang benutzen und wahrnehmen, um mit den Menschen tiefergehend ins Gespräch zu kommen. Und da gibt es zahlreiche. Dieses Buch soll eben bloß exemplarisch für eine große Anzahl von anderen Möglichkeiten stehen. Soweit dazu. Ich werde jetzt wieder die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ja? Doch, zweifellos. Die sind ja zum großen Teil in der Reihe Wort und Wissen herausgekommen. Und da habe ich eben dieses Buch hier auch wiederum nur exemplarisch vorgestellt. Eben Wort und Wissen, weil eben der vom Werner Giet eben Logos oder Chaos und so und diese Bücher eben, die sind ja auch in dieser Reihe. Es gibt auch einige außerhalb dieser Reihe empfehlenswert. Generell ist natürlich immer die Frage, wie intensiv hat sich jemand mit dieser Frage auseinandergesetzt. Beispielsweise hat Werner Giet auch ein Buch über die Religionen geschrieben, was ich aber nicht jemandem geben würde, der sich in Religion tatsächlich gut auskennt, weil es an manchen Stellen zu oberflächlich ist dabei. Das kann einem Christen einige Informationen geben, wie sich die Bibel zu gewissen Fragen der Religion stellt, aber jemand, der von einer anderen Religion überzeugt ist, wird das Buch nicht überzeugen. vielleicht eben einem Moslem, der selbst gar nicht weiß, was der Islam heißt, dem vielleicht, der sonst nicht. Deshalb, man muss immer aussuchen, was gibt man welchen Menschen und auch von welchem Autor und auf welchem Niveau. Eben einem Studenten der Physik werde ich sicherlich ein anderes Buch geben, wenn es über meinetwegen die Datierung der Fossilien geht, als eben ein Laien, der sich gar nicht damit auskennt. Auch über Evolution sind manche Bücher von Werner Gietz sehr gut, aber eben nicht unbedingt für alle Laien. Es gibt dann Bücher, die sind einfacher für Laien zu verstehen als die von Werner Gietz. Aber es gibt dann manchen Biologen, den will ich dann speziell noch ein Buch über die biologische Auseinandersetzung mit der Evolution geben. Oder eben, also das ist natürlich die Frage erstmal, wie viel kenne ich? Ich gehe jetzt einfach mal vom Optimum aus. Vom Optimum, sagen wir, ich habe mir einen Überblick verschafft, weiß, was es da gibt. Derjenige will auch etwas lesen, der interessiert das. Und dann kann ich nicht so pauschal sagen, also ich habe einmal ein Buch gesehen, das ist gut für jeden. So ist es eben nicht. Da muss ich schon etwas die Person vor Augen haben, der ich etwas geben will. Aber Werner Gietz ist durchaus empfehlenswert für diese Fragen der Evolution. Ja, andere Fragen? Dann habe ich eine Frage. Ich habe mir die Einladung angeschaut und habe festgestellt, dass gar keine Schlusszeiten dastehen. Ja, das ist nun ein bisschen schwierig. Wann machen wir denn dann Schluss? Hier sind vielleicht einige, die schon sehr erfahren sind mit der Abendbibelschule und die das wissen, wie das sonst immer läuft. Ich hoffe nicht um 9 Uhr, nicht? Dann würden wir hier jetzt ja gar nicht aufhören. Wann ist denn normalerweise Schluss? Wann ist das? 90 Minuten, das heißt zweimal eine Dreiviertelstunde. Wenn wir um 7:30 angefangen haben, bis 8:45, dann hätten wir bis 9 Uhr, kann das sein? Bis 8:45. Oh, bitte? Ja. Gut, dann hoffe ich, dass Sie bis dahin mir noch Zeit geben. Ich werde einfach etwas, ein Stückchen weitergehen, werde nicht mehr alles behandeln können, was ich mir vorgenommen habe, aber all diejenigen, die das Skript bekommen, werden da etwas nachlesen können und werden dann dazu noch Fragen stellen können. Ich möchte nun zu sprechen kommen auf die Apologetik in der Bibel und darauf hinweisen, dass erst einmal der Mensch ja mit Verstand, mit Vernunft geschaffen wurde und dass das einer der Punkte ist, die den Menschen vor allen anderen Lebewesen auf der Erde aufzeichnen. Es gibt kein anderes Lebewesen auf der Erde, was Vernunft und Verstand hat. Das spricht dafür, dass wir diesen Verstand auch gebrauchen sollen. Die Weisheit wird im Alten Testament und Weisheit und Wissen, Weisheit ist eben sozusagen das lebenskundliche Wissen im Alten Testament, wird im Alten Testament sehr hoch gehandelt. Es wird beispielsweise von Daniel gesagt, dass er sehr weise war. Das wird hervorgehoben. Es wird von Salomo hervorgehoben, als er sich wünschen kann von Gott, was er haben will, dass er sich Weisheit wünscht, richtig zu regieren. Weisheit hat eine unheimlich hohe Stellung in der Bibel. Wenn wir in den Sprüchen lesen, dann wird da geredet von der Weisheit, die vor Gott spielt, dass Gott Freude hat an der Weisheit. Da wird der Weise dem Tor gegenübergestellt und gesagt hat, du Mensch, du sollst eben so handeln, wie der Weise das tut. Dann würden wir im Leben richtig handeln. Also, es gibt keine Ablehnung von Wissen und Weisheit in der Bibel, sondern ist einfach die Frage, was mache ich damit? Wonach richte ich mein Wissen und meine Weisheit aus? Nicht, ob Wissen generell schlecht oder gut ist. Dann gibt es so ein, ich möchte es einmal sagen, ein Denken im Glauben. Es wird erst einmal, finden wir den Hinweis in Lukas 14, Vers 18, dass Jesus sagt, dass derjenige, der ihm nachfolgen will, die Kosten überschlagen soll. Da merken wir etwas, das ist rationales Rechnen. Das tun ja heute Manager auch. Überlegen Sie, wie teuer ist das, wie viel kann ich es verkaufen, wie viel Arbeit steckt darin. Das sollen wir tun, wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen. Die Kosten überschlagen, zu sehen, was kommt dabei heraus. Eine rationale Sache. Wir könnten sagen, hier wird der Verstand eingesetzt. Hier wird auch in einer gewissen Weise Apologetik betrieben, nämlich die Gründe abgewegt, was spricht dafür, was spricht dagegen. Der christliche Glaube ist ein begründeter Glaube. Er stützt sich auf historische Tatsachen in einem Geschehen in Raum und Zeit. Der Glaube ohne Gewissheit, sich auf Tatsachen zu beziehen, wäre ein Scheinglaube. Immer wieder, zum Beispiel Paulus weist darauf hin, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann wären wir die Betrogensten von allen Menschen. Dann wären wir die Ärmsten, dann wären wir am Ärmsten dran. Die historischen Tatsachen spielen eine unheimliche Rolle und mit denen kann man sich auseinandersetzen. Wir lesen das beispielsweise am Anfang des Lukas-Evangeliums, wo dann Lukas an seinen Freund Theophilus schreibt, eben ich habe genau geprüft, ich bin dem genau nachgegangen. Es haben schon viele darüber geschrieben. Ich schreibe dir das, damit du selbst dir ein Bild davon machen kannst, wie das mit Jesus war. eine total apologetische Vorgehensweise. Er versucht ihm deutlich zu machen, dass die Sache mit Jesus Christus glaubwürdig ist. Gründe zitiert, Beispiele anführt. Das tut übrigens Matthäus auch, indem er immer wieder darauf hinweist, nun wie schon im Alten Testament geschrieben wurde, da hat es sich erfüllt. Eine apologetische Art und Weise. Da sagt er nämlich, dass da ist es ein Beweis dafür, dass Jesus der Sohn Gottes ist, denn das wurde ja vorausgesagt. Für die Juden natürlich, nur für die Juden. Für uns ist das vielleicht nicht unbedingt dann ein Grund dafür, aber für die Juden war das ein Grund zu sagen, eben apologetisch, das ist ein Beweis dafür, Jesus ist der von Gott gesandte Messias. Jesus fordert des Öfteren zur Buße auf, kehret um und tue Buße. Dieses Wort Buße ist die Metanoia, die Sinneswandlung, die Sinnesumänderung. Und wenn wir den Sinn ändern, dann verändert sich innerlich etwas. Wir haben, um das mit einem modernen Wort zu sagen, ein neues Paradigma. Wir nehmen unsere Welt mit anderen Augen wahr. Wir gehen von anderen Voraussetzungen aus. Das ist passiert, wenn wir zum Glauben kommen. Es ist nicht nur, dass wir unsere Sünden losgeworden sind, das ist ein sehr wesentlicher Punkt dabei, aber es ist ja der Anfang eines ganz neuen Lebens. Es verändert sich etwas. Wir werden innerlich ganz neu. Etwas Neues hat begonnen, das Alte ist vergangen. Und dieses Neue hängt auch damit zusammen, dass wir unseren Sinn wandeln. Dass sich also etwas in unserem Verstand wandelt, die von anderen Grundlagen ausgehen, aber das bedeutet natürlich, dass wir die auch weiterhin gebrauchen. Wir lesen dann beispielsweise in Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Ja, merken wir, der Verstand hat eine wichtige Funktion innerhalb des christlichen Glaubens. Nämlich der ist dafür da, um Gott zu verherrlichen. Dafür sollen wir ihn einsetzen, wir sollen ihn nicht verkommen lassen. Faulheit, Denkfaulheit wird in der Bibel nirgends belohnt und wird auch nirgends gefordert, sondern unser Verstand soll genauso wie unser Leben und unsere Liebe sich einsetzen lassen für Gott und Gott verherrlichen. Es gibt verschiedene andere Beispiele, 2. Timotheus 1, Vers 12, wo Paulus sagt, ich weiß, an wen ich glaube. Also, da ist das Wissen, es spielt eine starke Rolle. Es gibt Vorbilder von Menschen, ich kürze hier etwas ab, die ihren Glauben verteidigen und wo wir aufgefordert werden, denen nachzutun. Eva ist ein Beispiel, wo das Ergebnis vielleicht nicht ganz zufriedenstellend ist, aber als da die Schlange ihr entgegenkommt, verteidigt sie erstmal ihren Glauben. Sie sagt, Gott hat das so und so gesagt. Dann kommt die Rückfrage, sollte Gott gesagt haben, da ist die Verteidigung ihres Glaubens und der Gebote Gottes. Jesus verteidigt sich mit logischen Argumenten und Zitaten gegenüber Pharisäern, den Schriftgelehrten und auch gegenüber Pilatus. Beispiel Markus 2, Verse 1 bis 12. Petrus in der Apostelgeschichte 2, Vers 15 beim Pfingstwunder, da kommen die Leute und sagen, ihr seid doch alle betrunken. Dann sagt er, ja, wie kann denn jemand betrunken sein zu dieser frühen Morgenstunde? Ein logisches Argument, eine Verteidigung des Glaubens, wir sind nicht betrunken, sondern dass dein Anwalt, der ist doch unlogisch, das geht doch gar nicht, dass wir hier am Morgen betrunken sind. Paulus fordert sogar auf, seinem Vorbild nachzufolgen und er selbst verteidigt sich gegenüber den Juden in der Apostelgeschichte mehrfach und gegenüber den römischen Anklägern seinen Glauben. Paulus rühmt die Christen in Korinth wegen ihrer Verteidigung des Glaubens, dass sie dazugestanden sind. 2. Korinther 7, Vers 11. Er mahnt die Philipper aufmerksam zu sein und ständig in ihrem Leben bereit zu sein, den Glauben zu verteidigen. Jesus schickt uns den Heiligen Geist, Lukas 12, Vers 12, damit wir in der Situation der Verteidigung durch den Heiligen Geist geführt werden. Paulus selbst erlebt das und berichtet davon im 2. Timotheusbrief 4, Vers 17. Der wichtigste Vers, den finden wir im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung, Apologia, jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Hier finden wir also eine direkte Aufforderung, diese Apologie zu betreiben. Ich werde jetzt noch etwas weitergehen, keinen Unterbruch machen, den mache ich gerade zum Schluss nochmal und möchte dann die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Ich will hier nur noch einige wenige Ausblicke geben auf die Geschichte der Apologetik. Wir haben gesehen, Paulus verteidigt seinen Glauben, er verteidigt ihn auch gegenüber zum Beispiel der Gnosis, die Gnostiker, die damals auch bei den Christen Eingang gefunden haben, die haben gesagt, es spielt gar keine Rolle, wie ich mit meinem Leib lebe, die Hauptsache, meine Erkenntnis stimmt. Und gegen die wendet er sich und sagt, nein, ihr könnt nicht sagen, ich glaube an Gott und mit dem Leib etwas ganz anderes tun. Leib und Überzeugung gehören zusammen. Im Johannesbrief sehen wir das beispielsweise auch, eben, oder im Jakobusbrief, eben der Glaube ohne Werk ist tot oder so etwas ähnliches, dass sich gegen die gegen die Gnostiker wendet. Eben zu sagen, ich kann nicht nur sagen, dass ich irgendeine Erkenntnis habe und dann spielt es keine Rolle, wie ich handle, sondern Handeln und Glauben gehören in einer gewissen Weise zusammen. Dann gab es in der Auseinandersetzung der ersten Christen ganz verschiedene Irrlehren. Es gab verschiedene Religionen, mit denen diese Christen zu tun gehabt haben. Verschiedene philosophische Ansätze und Vorwürfe der heidnischen Bevölkerung, die gesagt haben, ihr betreibt ja Kannibalismus. Und die haben nur gehört vom Abendmahl, das ist mein Blut, das ist mein Leib. Und dann haben sie gesagt, oh, das sind Kannibalisten, die essen Menschen auch dort. Oder die haben gesagt, die haben sexuelle Ausschweifungen. Denn Paulus fordert ja auf, grüßet einander mit dem Kuss der Liebe. In verschiedenen Stellen im Neuen Testament. Das haben die ernst genommen und haben sich tatsächlich dann zum Abschied eben dann so geküsst. Das macht man ja heute in einigen Teilen der Welt immer noch. Meine Frau kommt aus Frankreich, da ist das auch üblich. Nun, und da hat man gesagt, also die machen das sexuelle Ausschweifungen. Das waren auch solche Anwürfe, die man dort gehabt hat. Es gab auch verschiedene andere, mit denen ich jetzt nicht mehr im Einzelnen nennen will, aber die dazu geführt haben, dass man den christlichen Glauben angegriffen hat. Gesagt hat, das ist falsch, das sind ja Menschen, die all diese Übeltaten tun. Und dann gab es sogenannte Apologeten, die nannte man auch so in der frühen Kirche, die Bücher veröffentlicht haben, die Briefe veröffentlicht haben, wo sie versucht haben, das zu widerlegen. Sie haben Gründe vorgebracht, warum das alles nicht stimmt. Sie haben die Position ihrer Gegner angegriffen. Sie haben zum Teil mit den Schriften antiker Philosophen argumentiert und gesagt, die Wahrheiten, die wir vertreten, die waren ja von Gott auch schon in die Erkenntnis der alten Philosophen hineingelegt und haben versucht, eine Kontinuität aufzubauen. Die Argumente möchte ich jetzt überschlagen. Einige führe ich dann in dem Skript aus. Ich möchte auf eine zweite Phase kommen. Die erste Phase der Apologetik ging etwa bis in das Jahr 500, bis zu Augustinus. Danach hatte die Kirche die absolute Macht. Und derjenige, der die Macht hat, und das hat leider die Kirche auch getan, hat einfach all diejenigen, die hätten Fragen stellen können an den Glauben, die hat sie so gemacht. Sie hat eben eine Apologetik mit dem Schwert betrieben. Das heißt, wenn du nicht glaubst, dann brauchst du auch gar nichts mehr glauben, dann werde ich dich einen Kopf kürzer machen. Man hat auch so übrigens die Leute missioniert in dieser Zeit. Man nannte das dann die sogenannte Schwertmission. Da könnt ihr euch vorstellen, wenn jemand vor dir steht, vor ihnen steht mit einem Schwert und sagt, entweder glaubst du oder, eben das war dein letztes Wort, dann haben viele sich zu Christen machen lassen, aber die waren nicht unbedingt ganz überzeugt davon und so sind dann auch viele heidnische Bräuche in den Katholizismus haben dort Eingang gefunden. Jedenfalls hat man da keine Apologetik mehr gebraucht, die ist erst wieder zum Tragen gekommen zur Zeit der Aufklärung bzw. zur Zeit der Reformation, denn plötzlich gab es da evangelisch und katholisch, die dann ihren Glauben verteidigen wollten und mussten gegenüber einander. In dieser Zeit ist der Handel neu aufgebrochen, man hatte eben zur Zeit der Reformation Amerika entdeckt, den Seeweg nach Indien tatsächlich dann entdeckt, man hatte Verbindungen, Handelsverbindungen mit Afrika und da hatte man Berührungspunkte mit Menschen ganz anderer Religionen. Und beispielsweise hat dann ein Hugo Grotius ein Handbuch geschrieben für Seeleute, wo er grundsätzlich die Position anderer Religionen beschrieben hat und darin auch eine christliche Entgegnung geschrieben hat. Auf der anderen Seite gab es insbesondere die Auseinandersetzung mit dem Rationalismus. Ratio, der Verstand, mit der Aufklärung. Wir können alles durch den Verstand erklären. Da hat sich beispielsweise ein Blaise Pascal dagegen gewehrt und hat gesagt, nein, es gibt bestimmte Bereiche in unserem Leben, die können wir nur durch den Verstand oder durch das Denken unseres Herzens. Er spricht dann, eben er war der Franzose, er spricht von dem Esprit défini. Ich glaube, das ist richtig. Also dem Geist der Feinheit, wenn man es genau übersetzen würde. Und damit meint er das Denken des Herzens, wie er es auch an anderen Stellen übersetzt. Es gibt sicherlich einige Spezialisten, die das besser aussprechen können, aber es genügt, glaube ich, auch so. Und damit wollte er zeigen, dass es falsch ist, alles mit dem Verstand begreifen zu wollen. Von Pascal stammt auch die berühmte Wette, wo er sagt, ich kann alle Wahrscheinlichkeiten aufzählen, warum es besser ist, an Gott zu glauben, als nicht an Gott zu glauben. Das ist auch eine Art und Weise, Apologetik zu betreiben. Es gibt jetzt noch verschiedene Personen, die wichtige apologetische Grundsätze vorgebracht haben aus der Vergangenheit. Ich will nur noch einige wenige nennen, die in der Gegenwart sich apologetisch besonders ausgezeichnet haben. Zu denen gehört einmal Friedrich Delitzsch, der mit Keil zusammen eine Kommentarreihe herausgebracht hat zum Alten Testament und dadurch auch bekannt wurde, der insbesondere als Christ sich auseinandergesetzt hat mit dem damaligen Vorwurf, nun in der Bibel, das ist doch alles abgeschrieben von den anderen altorientalischen sagen. Es gibt dann zum Beispiel den sogenannten Gilgamesch-Epos, vielleicht hat das schon mal jemand gehört, und der ist in Babylon geschrieben worden, und da haben dann Theologen am Anfang des Jahrhunderts gesagt, dass die Schöpfungsgeschichte der Bibel ist ja nur abgeschrieben davon, denn da steht ja was ganz Ähnliches. Gegen das hat sich dann der Delitzsch gewandt und gut dagegen argumentiert. Karl Heim habe ich ein paar Worte zu gesagt. Walter Künneth hat sich insbesondere verdient gemacht in der Zeit des Nationalsozialismus gegen die Ideologie der deutschen Christen, eben die nationalsozialistische Ideologie zu schreiben. Georg Huntemann, der lebt ja noch, hat insbesondere die Auseinandersetzung von biblischem Ethos, also biblischen Auffassungen, biblischen Verhaltensmaßstäben und den Theorien der sogenannten Neuen Linken geführt, die sowohl in der Soziologie als auch in der Psychologie und Pädagogik bis heute eine starke Rolle spielen. Wilder Smith habe ich erwähnt, C.S. Lewis habe ich erwähnt, Gerhard Bergmann und Gerhard Meyer seien noch hier genannt, die sich verdient gemacht haben in der Auseinandersetzung mit der historisch-kritischen Bibelauslegung und dem Verständnis der Bibel als Offenbarung und Wort Gottes. Peter Beierhaus ist vielleicht einigen bekannt, wird jetzt glaube ich bald pensioniert, Professor in Tübingen, hat sich mit der ökumenischen Bewegung auseinandergesetzt. Es sind verschiedene andere, wäre hier noch zu nennen, auch bedeutende Personen aus dem In- und Ausland, die sollen ja nur exemplarisch sein, um zu sehen, auch da gibt es Leute, die sich damit beschäftigt haben, und wenn man darüber etwas wissen will, dann kann man bei denen einmal nachschlagen. Die haben allerdings meistens sich dann auch nur mit einem dieser Fachbereiche intensiv beschäftigt, und das ist ja die These, wo ich vorhin auch mich vorgebracht habe, wo ich gesagt habe, wir können nicht über alles Bescheid wissen, wir können nicht Allrounder sein und überall Spezialisten werden, das geht nicht, sollen wir auch nicht. Das wäre daneben gegriffen. Apologetik kann also, wenn ich zusammenfasse, nur ganz kurz, kann also nichts beweisen. Wir können nur Wahrscheinlichkeiten sammeln. Wir sollen die andere Person ernst nehmen und uns deshalb mit deren Ideologie und Auffassung auseinandersetzen und dann versuchen, Argumente zu sammeln, mit denen wir den anderen aufnehmen, aber mit denen wir auch etwas entgegnen können darauf. Apologetik finden wir als Vorbild in der Bibel und als Hochschätzung des Verstandes, wo der Verstand desjenigen, der zum Glauben gekommen ist, in eine neue Bahn hineingelenkt wird und Gott verherrlichen soll, wozu auch die Apologetik dienen kann. Ich habe hier am Ende des Skriptes, was Sie das nächste Mal bekommen werden, diejenigen, die sich dafür eingetragen haben, noch drei Fragen aufgelistet. Und die möchte ich kurz vorlesen für denjenigen, der sich schon selbst damit beschäftigen möchte bis zum nächsten Mal. Da ist die erste Frage, welche Erfahrungen haben Sie bisher in Kontakt mit Menschen gemacht, die dem Glauben kritisch gegenüberstehen? Welche Erfahrungen haben Sie bisher in Kontakt mit Menschen gemacht, die dem Glauben kritisch gegenüberstehen? Zweitens, womit beschäftigen sich die Menschen Ihrer Umgebung? Wie verstehen diese Personen ihr Leben und ihre Welt? Das soll also Sie selbst ein bisschen dazu motivieren, sich Gedanken zu machen über die Menschen, mit denen Sie zu tun haben. Die letzte Frage wäre hierbei, was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das größte Hindernis, das Menschen vom Glauben trennt? Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das größte Hindernis, das Menschen vom Glauben trennt? Ich hoffe, es ist jetzt in diesem Abend klar geworden, womit wir uns überhaupt beschäftigen wollen. Es ist klar geworden, warum wir Apologetik betreiben, mit welchem Ziel, wie wir dabei vorgehen. Und dass es auch anleiten kann, selbst andere Fragen zu behandeln. Jeden, der Fragen hat, die wir in diesem Abend nicht besprechen, möchte ich doch nochmal die Aufforderung geben, schreiben Sie das auf einen kleinen Zettel und geben Sie mir das so bald, wie es Ihnen möglich ist. Und dann können wir nicht auf alle dieser Fragen, aber auf einzelne dieser Fragen am letzten Abend dieser Kursreihe eingehen. Für all diejenigen, die selbst noch Fragen haben zu dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, möchte ich bitten, gleich nach Ende der Stunde nach vorne zu kommen. Alle anderen wünsche ich einen schönen Abend, eine gute Nacht und viel Konzentration für das nächste Mal, denn das nächste Mal werden wir dann ja richtig einsteigen. Da werden wir dann also Apologetik betreiben, wo wir jetzt bloß theoretisch ein bisschen hin und her überlegt haben. Das nächste Mal geht es dann also zur Sache. Wir beten zum Abschluss zusammen und